Tagesspiegel.
Ich glaube, das ist etwas, was ich an den Figuren, die ich in letzter Zeit auch so gespielt habe, so mag, dass ich, wenn man so starke Figuren spielt, oder stark ist ja auch wieder so ein mittlerweile negativ befleckter Begriff, aber Figuren, die so eigenständig sind und mutig sind, dass ich mir davon voll gerne was übernehmen würde für mein Leben.
Hallo aus Berlin, hallo vom S-Bahnhof Tempelhof, wo ich gleich Jella Haase treffe. Jella Haase hat als Schauspielerin bereits in mehr als 40 Produktionen mitgespielt. Vielleicht kennt ihr sie unter anderem aus Cleo oder auch als Chantal, den, sagen wir mal, intellektuellen Underdog aus Fuck You Goethe. Ein Spin-off dieses Films, nämlich Chantal im Märchenland, kommt demnächst in die Kinos und wir haben das zum Anlass genommen, um vorab eine Runde mit der Ringbahn zu drehen. Wir sprechen über Märchen und die Frage, ob Jella an ein Happy End im echten Leben glaubt. Wir sprechen über ihre große Liebe zu Berlin. Sie bezeichnet sich selbst nämlich als Berlin-Ultra. Und wir sprechen über MeToo und Sexismus und Machtmissbrauch an deutschen Filmsets. Ich freue mich sehr drauf, ihr hoffentlich auch. Wie immer gilt, lasst gerne einen Kommentar zur Folge auf Spotify da und bewertet den Podcast auf der Lieblingsplattform eurer Wahl. Jetzt geht's erstmal los. Eine Runde Berlin mit Jella Haase.
Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
Guck mal hier.
Sind alle da?
Nee. Sollen wir noch durchlaufen?
Ja.
So ein bisschen Karawane-Vibes.
Ich bin früher mit meiner Freundin Mimi immer durch die U-Bahn-Waggons gerannt. Wenn die so angefahren sind, ja, dann wird man so ganz schnell. Hier sind Vierer.
Perfekt. Wir sitzen.
Ja.
Willkommen in der Ringbahn.
Dankeschön.
Du hast dir die Startstation Tempelhofer Feld ausgesucht heute Morgen. Gerade liegt so ein bisschen im dunstbiesigen Nebel.
Ah, ich finde, man sieht es aber eigentlich ganz gut.
Man sieht es, ja. Warum Tempelhofer Feld?
Erstmal wohne ich hier in der Nähe. Ich glaube, das war ein guter Startpunkt. Und ich finde, man kann auch so gut starten in den Tag mit dem Blick aufs Tempelhofer Feld. Ich gehe auch gerne da laufen. Also es macht mich immer so frei im Kopf.
Hallo, ich bin Anke Mürre, stellvertretende Chefredakteurin beim Tagesspiegel. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Wenn er euch gefällt, dann probiert doch auch mal unsere digitale Zeitung aus. Als E-Paper oder Digitalabo auf tagesspiegel.de. Hier bekommt ihr täglich einen guten und verlässlichen Überblick über alles, was für euch wichtig ist. Aus Berlin, Deutschland und der Welt. Jetzt einfach gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren. Wir freuen uns auf euch.
Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
Es wird ja immer gesucht nach der Berliner Freiheit und Orten, an denen es die noch gibt. Ist das so ein Ort, wo du sagen würdest, da findest du sie?
Definitiv. Wenn man da so eine Abendsonne langläuft und sich anguckt auf der Neuköllner Seite, wer da alles zusammenkommt, um über Inlineskate, Roller, Rollschuhe, Drachen steigen, Fußball spielen, grillen, also wirklich alle möglichen Sachen, die da gemacht werden. Und es ist so schön friedlich.
Und zu welcher Gruppe gehörst du dann auf dem Tempelhofer Feld? Zu den Skatern, Grillern oder?
Ich jogge da meistens lang. Aber wir verabreden uns auch öfters im Sommer und machen da Picknicks oder Italo-Pop-Partys. Ja, und spielen auch. Es gibt so ein Spiel, was wir total gerne spielen. Spikeball heißt das. Das sieht erstmal total nerdig aus und irgendwie reagieren die Leute immer sehr heftig darauf und sagen, nein, das wollen wir nicht spielen, das ist scheiße.
Wie funktioniert Spikeball?
Das ist wie so, na, man hat so ein kleines Netz in der Mitte und da hat vier,
da wirft
zwei
man
gegen zwei, genau, und da
drauf,
wirft man
ne?
den Ball rein und versucht sich auszuspielen. Und das macht so Spaß. Und wenn man das richtig spielt, ist es so anstrengend und so witzig. Wir lachen uns immer tot.
Ich glaube, es ist ein bisschen in Mode gekommen auch. Und ich habe nie verstanden, als ich vorbeigelaufen bin, wie es genau funktioniert.
Das geht ganz, ganz vielen so. Und das löst irgendwie ganz heftige Reaktionen bei den Leuten aus. Also die meisten Leute haben es nie gespielt, aber hassen es. Was ja auch immer so geil ist.
Ist das so ein Berliner Ding, Dinge einfach hassen, obwohl man sie nicht kennt?
Ich glaube, generell ein Problem von Menschen, dass man erstmal sich wahrscheinlich fürchtet vor dem Unbekannten oder das nicht einordnen kann. Wir ordnen ja alles gerne ein in Schubladen und um es zu verstehen. Aber die Berliner haben schon auch, glaube ich, so eine
gewisse Exklusivität und wollen gerne unter sich bleiben.
Und unter sich heißt unter denen, die mindestens 20 Jahre hier leben oder am besten eingeboren
mit denen,
sind?
Ich glaube, mit denen man aufgewachsen ist. Ich glaube, das ist ja vielleicht überall auch so, aber in Berlin hat man das schon mal. Dass man sich dann cool fühlt, wenn man aus Berlin kommt.
Du bist ja in Kreuzberg, ich glaube, so rund um den Bergmann-Kiez geboren, aufgewachsen und wohnst jetzt auch wieder da in der Ecke. Ist es, wenn man in einem Kiez im Prinzip groß wird, eigentlich auch nicht anders als auf dem Dorf aufzuwachsen?
Ist, glaube ich, schon ganz anders als auf dem Dorf. Ist einfach Stadt. Ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Wo man es vielleicht vergleichen kann, da gebe ich dir recht, ist es, dass man sich irgendwie über alle Ecken irgendwo kennt, die ganzen Leute, mit denen man groß wird. Aber ich glaube, das verläuft sich viel mehr. Also man hat eine ganz andere Anonymität als auf dem Dorf.
Also das würdest du sagen, da besteht dann nicht so eine Nachbarschaft oder weiß ich nicht, wie man es nennen will?
Ja, naja, wohl bei mir in meiner Hausgemeinschaft jetzt total. Aber ich finde es auch sehr besonders. Da sind ganz viele Urgesteine, ganz viele spezielle, besondere, tolle Menschen. Und da kennen wir uns auch in der Nachbarschaft. Aber ansonsten ist es, glaube ich, schon auch sehr anonym in den Häusern. Also in dem ersten Haus, in dem ich gewohnt habe, da haben auch die Nachbarskinder auf uns aufgepasst. Durchmischt.
Ich meine, das ist zumindest so anonym. Jetzt, wenn wir über Kreuzberg reden, die letzte Schlagzeile, die der Bezirk vorgebracht hat, war die RAF-Terroristin, die sich 30 Jahre lang versteckt hat unter dem Namen, ich glaube, Claudia war es.
Ja.
Die ist zumindest offensichtlich nicht aufgefallen.
Nee, offensichtlich nicht. Hat sie gut gemacht.
Wie hast du die Meldung wahrgenommen? Ich glaube, es gab ja vor ein, zwei Jahren mal diese große RAF-Debatte, weil du gesagt hattest, dass das kriminelle Vorbilder sind und dann ging das irgendwie durch die Medien.
Ja, genau, das war so ein klassischer Fall, dass etwas aus dem Kontext gezogen wird. Ich glaube, dann wurde dann Jella Hase unterstützt, die RAF. Was habe ich da eigentlich damals gesagt?
Ich glaube, es ging um kriminelle Vorbilder und du hattest gesagt, dass du natürlich alles verurteilst, was die RAF gemacht hat, aber quasi den Gedanken der Kapitalismuskritik.
Genau, dass ich das nachvollziehen kann, genau, aber keine Gewalt sich legitimieren lässt. Genau sowas war das. Und was war jetzt nochmal die Frage?
Das war jetzt nur nochmal im Zusammenhang mit dieser Terroristin, die da entdeckt wurde, bin ich eben auch nochmal auf diese Geschichte gestoßen und habe mich gefragt, weil ich habe das Gefühl, wir sind ja so ungefähr eine Generation, dass bei uns eigentlich die RAF jetzt nicht mehr so ein inhaltliches Ding ist, wo sozusagen auch dein Interesse daherkommt, dich mit dieser Gruppe einfach auseinanderzusetzen.
Voll, ich glaube, das ist Geschichte, wenn man die sich anguckt, aber auch um die Welt zu verstehen, wie sie heute ist. Und ich glaube, ich bin schon in einem sehr linksliberalen grünen Milieu aufgewachsen und so sozialisiert. Aber das war jetzt erstmal so die Schlagzeile.
Die größer aufgebauscht wurde, genau, als sie war.
Ja, ach so, das, ja genau, das sowieso. Aber das fand ich auch, das war irgendwie speziell, weil ich hatte da, als das aufkam, hatte ich gerade so einen familiären Schicksalsschlag. Und es war irgendwie so ganz seltsam, dass man merkt, okay, man kriegt da gerade sowas Mediales ab, aber es betrifft mein Leben so gar nicht. Und ich hatte dazu nicht so richtig, ich habe das so am Rand mitgekriegt, fand es auch seltsam. War dann aber auch ganz glücklich, dass sich so Medien dazu geäußert haben. Ich glaube, die Taz hat dann so einen Gegenartikel und aufgedeckt, dass es einfach nicht so gut vorbereiteter Journalismus war. Aber es war auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich jetzt auch auf meiner To-Do-List abgehakt habe.
Gibt es generell, hast du den Eindruck, mehr solche Erfahrungen, wo du das Gefühl hast, es ist einfach extrem nervig, dass du eine gewisse Öffentlichkeit hast und, also es ist ja das, was der Job sozusagen auch automatisch irgendwie mitbringt, diese Öffentlichkeit. Wünschst du dir manchmal, dass du die nicht hättest?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, das ist immer wieder so ein Austarieren, inwieweit man das aushalten kann, für gewisse Sachen auch Gefahr zu laufen, kritisiert zu werden. Inwieweit man darauf Lust hat. Ich meine, wer hat schon darauf Lust? Nur ganz ehrlich. Wobei, es gibt natürlich auch Typen von Menschen, die haben auch ein großes Mitteilungsbedürfnis. Ich habe das gar nicht so sehr. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich muss zu gewissen Sachen was sagen. Also es ist so eine Ambivalenz in mir. Es ist auch ein innerer Kampf, dass ich...
Was sind das? Ja. Was sind das für Sachen, wo du das Gefühl hast, du musst oder
in
welchen...
Naja, zur politischen Weltlage. Ich habe das Gefühl, dass es schon darum geht, dass wir alle gemeinsam als Gesellschaft darauf achten, dass wir gut miteinander umgehen
und dass wir nicht blind werden und nicht, wie ist nochmal das Wort, gleichgültig. Also, dass wir weiter aneinander zuhören, aber dass wir auch sagen, hier ist eine Grenze, auch im Hinblick auf unsere Vergangenheit. Und gewisse Werte, wie gesagt, müssen wir verteidigen, das finde ich extrem wichtig.
Ist interessant, ich bin für die letzte Folge hier in der Ringbahn gefahren mit Sven Regener und habe mit ihm auch über die Frage gesprochen, Kunst und Politik. Mhm. Und der sagte relativ deutlich, Kunst ist Kunst, Politik ist Politik und ich will ja auch nicht, dass im Bundestag gesungen wird. Ja. Das war so sein Tenor.
Kann ich auch verstehen. Ich glaube aber, dass Menschen gerne Menschen zuhören, mit denen sie sich ein Stück weit identifizieren können. Und das sind vor allem auch KünstlerInnen. Oft. Man baut eine Bindung auf zu den Leuten, die die Filme von einem sehen oder in die Theatervorführungen gehen oder auf Konzerte. Insofern hat man da, glaube ich, schon irgendwie einen Einfluss. Aber ob man den geltend macht, ist natürlich auch jedem selbst überlassen. Und ich verstehe auch, wenn nicht. Und ich habe auch Tage, wo ich mir denke, warum? Also, ja.
Wo und wie findest du deinen Raum, deine Auszeit?
Muss ich mir mal ganz klar nehmen. Ich neige auch dazu, gerne durchzuarbeiten und ich mag das auch, wenn ich viel zu tun habe. Ich liebe auch mein Leben. Ich war jetzt gerade im Urlaub und bin wiedergekommen und dann war Berlinale und es war so viel wieder auf einmal, aber ich mochte es so zur Berlinale zu gehen, Filme zu gucken, dann hat man Empfänge, dann trifft man hier einen Produzenten und da einen Drehbuchautor oder Drehbuchautorin und zwar irgendwie
wo steigen die besten Partys?
Da, wo niemand weiß, dass sie steigen.
Ist das so? Gibt es dann immer so neben den offiziellen Empfängen irgendwelche Kellerchen, wo man sich dann doch noch
danach trifft? Ja, aber das sind, glaube ich, eher so die privaten Partys. Also so, ja, ich sehe Berlinale gar nicht so als Feierding, sondern wirklich, um Filme zu gucken und zusammenzukommen mit Menschen.
Dein neuer Film, der jetzt bald rauskommt, ist Chantal im Märchenland. Ja. Spin-off von Fuck You Goethe. Was ich mich als erstes gefragt habe, ist, gab es einen Zeitpunkt, an dem du gesagt hast, ich glaube, der letzte Fuck You Goethe ist ja jetzt 7 Jahre her. Ich bin wieder bereit, mich Chantal zu widmen und zurückzugehen und sie wieder zurück auf die Kulisse zu bringen.
Ich glaube, das war ein fließender Übergang. Also ich glaube, es gab nie den Punkt, wo ich so richtig gezweifelt habe, weil ich von Anfang an ganz eng mit Borat Akdüzen im Austausch war und der mich da eingeweiht hat in sein Vorhaben.
Stand das schon so früh fest?
Es gab Ideen und dann haben wir uns im Sommer besucht. Ich bin zu ihm gefahren, ans Meer. Wir waren essen und dann hat er mir das mal so grob skizziert, was er sich da ausdenkt. Diese Märchenwelt, diese fantastische Märchenwelt, in der Chantal auf einem Drachen reitet und es Einhörner gibt und Prinzessinnen und Prinzen und reaktionäre Rollenbilder, die da gesprengt werden. Und ich saß da wirklich vor ihm und dachte, ich musste mir so richtig vorstellen, wie ich in seinem Kopf da lang reite und wie er sich diese Geschichte ausdenkt. Und es hat mich gerührt. Ich fand es toll.
Aber es gab einen Zeitpunkt, an dem du mal genug von Chantal hattest, oder? Also ich meine, es ist ja so die Rolle, mit der du groß geworden bist. Für alle, die es nicht gesehen haben, es ist ein bisschen der intellektuelle Underdog. Viel Schminke, viel Instagram, aber auch ganz viel Herz, die sie irgendwie in den Film Fuck You Goethe mit reinbringt. Und es war ja, glaube ich, korrigiere mich, aber so ein bisschen auch das Ding, dass Jella Hase war dann irgendwie plötzlich Chantal. Obwohl du irgendwie 10.000 andere Sachen noch gemacht hast, gerade jetzt auch im Nachhinein, hast du ja ganz, ganz andere Filme gemacht mit Lieber Thomas oder auch Berlin-Alexanderplatz. Aber das war so die ganz große Rolle, oder? Oder zumindest die Mainstream-Rolle, sagen wir es vielleicht so.
Voll, voll. Ich fand das nur immer gar nicht so problematisch. Mhm. Und ich fand eher problematisch, was das Außen damit gemacht hat. Also, dass einem das dann so angedichtet wird, dass man damit ein Problem hätte. Oder dass man sich befreien müsste, weil die Filme waren auserzählt. Das war gut, also es waren 3 Filme. Und das hatte so ein natürliches Ende auch. Und es ist ja immer so, man geht dann weiter im Leben. Man hat Abschnitte, da widmet man sich Sachen und dann ist man irgendwie, macht andere Sachen. Und ich habe mich extrem gefreut, jetzt glaube ich auch, weil alle denken, dass ich mich davon emanzipieren müsste, von der Figur, jetzt gerade eben wiederzukommen mit der Figur und mit so einem Brett anzukommen. Für mich war das ein richtiger Befreiungsschlag. Also glaube ich, weil man damit vielleicht gar nicht unbedingt gerechnet hat. Und ich hatte nie das Gefühl, festgelegt zu werden. Deshalb gibt es, glaube ich, auch immer eine Außen- und eine Innenwahrnehmung.
was auch so war mit so einem Erfolg. Ich habe den gar nicht so richtig gecheckt, ehrlich gesagt, was da so abgegangen ist.
20 Millionen haben diese ganzen Filme gesehen. Ja. Also das ist ja ein.
Und ich glaube auch, vielleicht ist es aber auch so, mit manchen Sachen will ich mich gar nicht so richtig auseinandersetzen oder kann ganz gut gewisse Sachen ausblenden. Ist vielleicht auch ganz gesund.
Ich habe mal gelesen, dass du dir zu all deinen Charakteren, die du spielst, Collagen bastelst zu Hause. Ist das noch so? Gibt es eine aktuelle Chantal-Collage?
Nee, die brauche ich nicht. Ja. Chantal ist so in mir. Die war so da und ich glaube, also wir haben ja wirklich, ich bin mit der ja groß geworden. Ich bin mit der Figur gewachsen. Ich wollte mir eigentlich auch die Filme alle nochmal angucken, habe ich aber gar nicht geschafft leider, aber war irgendwie trotzdem einfach so da. Ich glaube, jeder Spieler, jede Spielerin hat da so seine Rituale oder ihre Rituale, wie man sich Rollen nähert. Und da ist so Collagenbasteln manchmal so ein Teil davon. Macht aber auch Spaß. Ich habe auch früher schon gerne Collagen gebastelt.
Und dann schnippelst du dir aus Zeitungsmagazinen, schnippelst du dir Sachen zusammen und klebst die?
Das ist mein Geheimnis.
Okay. Aber zu Chantal, ist es denn so, wenn du sagst, du bist mit ihr groß geworden und das war irgendwie ein Teil von dir? Man sagt ja immer so ein bisschen auch, ne, nichts altert so schnell wie Humor. Musste, wenn dann jetzt Chantal sozusagen ist jetzt auch weitergewachsen nochmal in dem neuen Film, musstet ihr die auch nochmal weiterentwickeln? Alter, oder ist es die gute alte Chantal?
Ich glaube, die Außenwelt hat sich schon verändert. Der Zeitgeist ist einfach ein anderer. Das ist ganz spannend zu sehen, dass gewisse Sachen, glaube ich, so einfach nicht mehr erzählt werden können. Ist ja auch
wichtig. Kannst du das an was festmachen?
Na, gewisse Witze gehen einfach nicht mehr. Da hat sich die Gesellschaft geändert. Keine Ahnung, ich glaube, Sachen, die man generell früher, die sexistischer waren oder so, über die man gerne mal gelacht hat, da sind wir extrem sensibilisiert als Gesellschaft, dass das eben nicht mal so witzig ist.
Also mir fällt es immer zum Beispiel, das ist jetzt ein viel älterer Film auf, aber was ich immer denke, Schuh des Manitou ist auch interessant gealtert. Ne? Das war so ein Film, der war irgendwie ein Riesending damals. Ja. Wenn man den heute noch mal guckt, hat das sich auch ein bisschen verändert.
Habe ich lange nicht gesehen, aber es ist super interessant. Ich glaube, man darf auch nicht zu streng sein. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ich glaube, gerade in dem jetzigen Diskurs auch, den wir führen als Gesellschaft, man muss auch immer ein bisschen mild sein. Aber trotzdem ist es interessant, man muss sich damit auseinandersetzen, dass die Gesellschaft sich verändert hat. Und das war, glaube ich, auch eine große Aufgabe am Drehbuch. Und das fand ich aber gerade so spannend, dass man die Figur nimmt, die irgendwie rotzig ist und cool und auch daneben und so Spaß macht, irgendwie auch eine moderne Pippi Langstrumpf und sie so in den anderen, in den feministischen Kontext setzt. Fand ich extrem cool.
Es ist ja so, dass die beiden, Chantal und ihre beste Freundin, durch einen Zauberspiegel, den sie für einen Social-Media-Gimmick halten, in dieser Märchenwelt landen. Wenn wir über Märchen sprechen, was war denn so dein klassisches Jella-Hase-zu-Bett-Geh-Märchen? Gab es da eins?
Ich glaube, kein Märchen im klassischen Sinne. Ich habe als Kind viel gelesen, aber eher so Wilde Hühner, Cornelia Funke viel, Astrid Lindgren, Pippi Langstrumpf viel, Harry Potter, solche Sachen. Oh, jetzt wird's hier richtig voll. Jetzt traut sich aber auch keiner neben uns zu setzen.
Na, die gut, sind abgeschreckt von den Mikrofonen. Aber gibt's nicht auch diese Geschichte, dass du wegen Harry Potter überhaupt zur Schauspielerei gekommen bist, weil du gerne Hermine gespielt hättest?
Ja, genau. Ich bin bis heute noch sauer, dass ich nicht Hermine gespielt habe. Ich hätte so gerne Hermine gespielt. Wir haben das in der Grundschule, ich weiß nicht mal, in welcher Klasse ich war, haben wir einen Harry-Potter-Film auf so einem ganz alten Fernsehgerät mit VHS-Kassette geguckt. Mhm. Ich weiß auch nicht mehr, in meiner Erinnerung ist es so, dass die ganze Schule den geguckt hat. So wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein, das war wahrscheinlich nur unsere Klasse. Und dann dachte ich, was ist das? Warum? Ich konnte es nicht verstehen, dieses Erlebnisfilm, dass da ein junges Mädchen ist, das diese Rolle spielt. Und offensichtlich ist es eine deutsche Stimme, aber es ist nicht Deutschland. Und ich konnte es mir wirklich nicht erklären. Und dann darüber habe ich dann gelernt, dass es sowas wie Schauspielerei gibt. Das war so mein Eintritt durch die Pforten-Erweckungserlebnis.
Gab es irgendeine Rolle, wo du gesagt hast, oh, die hätte ich eigentlich auch wahnsinnig gern noch mal in letzter Zeit gespielt?
Ich habe den Film zwar noch nicht gesehen, aber ich habe das Gefühl, dass ich Poor Things mit Emma Stone.
Extrem guter Film, ich habe ihn gesehen.
Ja, ganz gerne gespielt hätte. Die Figur, es wäre so eine Traumrolle, glaube ich, gewesen. Wobei es da ja auch schon wieder Kritik gab aus der männlichen Erzählperspektive. Aber fair enough, ich habe ihn noch nicht gesehen, ich muss ihn mir angucken. Aber erstmal von der Grundidee.
Räumt ihr jetzt auch gerade einen Preis nach dem anderen dafür? Also der Film ist irre, aber irre gut auf eine Art.
Es war ganz süß, weil Dimi hat den Trailer gesehen, mein Kollege Dimitri Schad, mit dem ich Cleo drehe. Mhm. Und er hat gesagt, ach Jella, weißt du was, ich habe das gesehen und da habe ich gedacht, das hättest du auch so gespielt. Das hättest du genauso gut gespielt. Das fand ich so süß. Also da bin ich ein bisschen traurig, dass ich das nicht war. Aber nein, das ist natürlich auch Quatsch. Halb Wahrheit, halb Scherz, nein. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, zum Glück nichts bereut bisher.
Und also auch nicht Rollen, die du abgesagt hast, sozusagen auf der anderen Geschichte, wo du im Nachhinein gedacht hast, ach, das hätte ich doch machen sollen?
Nee, ich glaube, ich hatte ein ganz gutes Bauchgefühl, ehrlich gesagt.
Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wie viele Angebote, Gespräche oder sowas hat man denn als Schauspielerin?
Ich kann das auch nicht richtig einschätzen. Ich kann da auch nur für mich sprechen. Also ich glaube, das variiert total. Bei mir ist es auch so, dass meine Agentin erstmal filtert und mich mittlerweile ziemlich gut kennt und dann sagt, guck mal, ja, das könnte dich doch interessieren. Manchmal kommen aber auch Leute so auf mich zu. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber eigentlich schon, ich bin sehr beglückt. Es sind eigentlich schon immer sehr viele spannende Sachen auf dem Tisch.
Weil du jetzt gerade auch Poor Things genannt hast, wie sehr würdest du sagen, unterscheidet sich heutzutage noch der deutsche Filmmarkt, sag ich mal, von Hollywood? Also ich erinnere mich an ein Interview von Moritz Bleibtreu, das war vor ein paar Jahren, wo er sinngemäß sagte, Hollywood wird immer Champions League bleiben und der deutsche Filmmarkt allein schon aufgrund der finanziellen Gegebenheiten Regionalliga. Ist das was, dem du zustimmen würdest?
Ja, kommt immer drauf an, so ein bisschen aus welcher Perspektive man da, glaube ich, raufguckt und mit welchen Parametern man das bemisst. Also natürlich ist es so, dass in Hollywood viel, viel mehr Geld ist. Aber ich finde auch so, manche Bilder, die in Hollywood noch so propagiert werden oder manche Erzählweisen, sprechen mich jetzt gar nicht so an. Finde ich gar nicht so interessant. Finde ich zum Teil auch ein bisschen klischiert noch oder...
Ja. Gerade was die Frauenrollen geht oder was du mit Klischees?
Ja, total. Und es ist aber, glaube ich, super spannend, was in Europa so passiert. Also gerade auch Filme, die dann auf den großen Festivals laufen, wo man jetzt sieht, dass es sehr viele Oscar-Nominierungen gibt für französische Filme, für englische Filme, auch für Ilka Katak. Mit dem Lehrerzimmer ist ein deutscher Film. Also es passiert schon viel und das ist, finde ich, schon sehr spannend.
Wäre denn Hollywood für dich noch so ein Traum oder ist das was...
Welches Hollywood ist so die Frage?
Was ja, sag
wir. Naja, wovon ich glaube, was ich mir total wünsche, ist Filme zu machen, wo ich sage, die sind handwerklich perfekt. Also, dass ich nicht so denke, ah, hier hätte man aber doch noch und hier sieht man noch, das fehlt noch und so. Sondern einfach so Filme, wo ich selbst vergesse, dass ich da mitspiele, wenn ich die angucke. So,
aber kannst du mir das für alle, die sozusagen nicht in diesem Filmbusiness drin sind, so was macht diese Perfektion in dem Handwerk aus? Was muss dann am Ende alles gut zusammen?
Es ist so viel. Es fängt irgendwie an beim Szenenbild, ne? Wenn man darauf anspricht, dass man irgendwie, manchmal sieht man einfach, dass bestimmte Sachen gemogelt werden, weil wenig Geld da ist. So. Manchmal entlarven sich einfach Sachen. Es gibt Dialoge. Wenn ich merke, dass Dialoge so geschrieben werden, damit sie nur die Handlung voranbringen, da steige ich dann sofort aus. Das sind einfach, glaube ich, aber auch natürlich, ich gucke natürlich aus einer sehr, ich komme ja aus der Szene, ich habe meine Bubblebrille auf. Also ich gucke halt als Filmemacherin drauf. So, ich kann
also nur, kannst auch gleich einen normalen Film
doch,
gucken.
Ich kann,
und den
wenn er gut ist, aber nur wenn er gut ist. Dann, ansonsten rege ich mich total auf. Es ist auch, ich bin total unangenehm.
Welcher Film war denn zuletzt richtig schlecht, wo du dachtest, um Gottes Willen, was habt ihr denn da gemacht? Das ist auch ein bisschen gemein,
ja,
ne?
Ja, das ist ein bisschen gemein. Die Frage, mir fällt da auch gar nicht. Ich könnte das jetzt so gar nicht beantworten, weil ich auch immer eine gute Intention in den Sachen suche. Also ich versuche immer, die Berechtigung zu finden und immer zu sagen, okay, das hat mir nicht gefallen, dafür hat mir aber das gefallen, das wollten sie vielleicht erzählen, das hat aber nicht funktioniert. So, ich kann ja mal überlegen, was der letzte Film war, der mich sehr berührt hat. Zum Beispiel jetzt auf der Berlinale. Ja, das kann man so viel. Oh, jetzt mache ich hier so lange Pausen. Zum Beispiel hat mir der
Josef. Fahren wir eine ganze Runde, wir haben Zeit.
Mir hat der Josef Hader-Film gut gefallen. Mhm. Da war so ein schöner Humor drin. Der war irgendwie klug erzählt, gut erzählt, gar nicht mit zu viel Worten. Aber auch da gibt es wieder Sachen, wo ich sage, das ist ja auch interessant. Über Geschmack lässt sich streiten, keine Ahnung, ich habe den Faden verloren.
Hallo, ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, testen Sie doch gerne auch mal unser E-Paper oder unser Digital-Abo mit allen Inhalten von tagesspiegel.de. Wir sind rund um die Uhr für Sie da, damit Sie wissen, was wirklich wichtig ist. In Berlin, in Deutschland und international. Sie können unser Angebot jetzt gratis testen unter tagesspiegel.de/probieren.
Der Tagesspiegel. Aus der Welt. Aus der Weltstadt.
Süßes. Weil du gerade eben auch so ein bisschen drüber gesprochen hast, dass es in Hollywood mitunter, was die Rolle der Frau angeht, auch durchaus rückschrittliche... Gott, jetzt bin ich aber zurück. Also nicht so fortschrittliche Filme gibt, sagen wir es so. Eine andere Debatte, die ja in Hollywood mega groß war, war diese ganze MeToo-Geschichte. Die ist ja in Deutschland so ein bisschen hochgekommen, aber ich würde sagen, nicht so krass. Wie erlebst du das als Frau am Set hier in Deutschland? Hattest du da schon mal Erfahrungen, wo du sagst...
Immer Glück gehabt. Ich hatte wirklich immer Glück. Ich weiß nicht, ob ich so einen natürlichen Instinkt auch habe. Ich hatte wirklich echt immer Glück. Also mir ist nichts passiert, aber ich sehe das total, dass es da diese großen Problematiken gibt und ich finde es so wichtig und so toll, dass es langsam aufbricht und ich habe wirklich das Gefühl, dass sich was verändert hat. Also, dass gewisse Sachen nicht mehr gehen, dass es auch eine große Angst davor gibt. Also,
dass eine Angst, dass es öffentlich wird? Oder? Mhm.
Ja, ich glaube, dass Leute sich... Vielleicht auch deswegen, also man steht unter Beobachtung und das ist aber gut, weil es muss sich dahingehend was verändern. Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt jetzt auch auf Arte einen Film, ich weiß leider gar nicht, wie er heißt, das müsste ich nochmal kurz nachgucken, wo ganz viele FilmemacherInnen zusammengekommen sind und darüber sprechen, über dieses Phänomen von Machtmissbrauch am Theater, am Set.
Kurzer Nachklapp aus dem Off. Wir haben das nochmal für euch nachgeguckt. Die Doku heißt Gegen das Schweigen, Machtmissbrauch bei Theater und Film. Es ist keine Arte-Doku, sondern eine NDR-Doku, aber die findet ihr in jedem Fall jetzt in der ARD-Mediathek.
Aber wenn du sagst, du hast sozusagen selbst immer das Glück gehabt, kennst du diese Geschichten von Machtmissbrauch, von Sexismus, von Übergriffigkeit?
Ja, natürlich. Also wir hatten auch damals ja an der Volksbühne damit zu tun, weil ich ja unter Klaus Dörr an der Volksbühne und da gab es eben ja auch den großen Rücktrittsskandal und da haben wir viel gesprochen und ich kenne das auch von Kolleginnen, die mir ihre Geschichten erzählt haben oder die erzählen, es ist eben so ganz perfide, weil man immer nicht genau weiß, wo fängt das eigentlich an und wo hört das auf? Mhm. Ist es jetzt schon zu viel, wenn du mir einen Ausschnitt guckst? Eigentlich ja. Eigentlich will ich, dass du mir in die Augen guckst. Aber dann fängt man an so, ja, hat er nicht so gemeint und so Leute in Schutz zu nehmen. Und man ist sich unsicher. Und ich glaube, dass man da immer wieder drüber redet und sich nicht dafür schämt, auch zu gucken, was ist meine eigene Grenze? Was empfinde ich schon als übergriffig?
Und du hattest aber so einen Moment noch nicht, wo du gedacht hast, ich wege jetzt ab in meinem Kopf, ist das
ja, aber
zu
gar
viel?
Nicht unbedingt in einem Arbeitskontext. Mhm. Aber ich kenne das schon auch, dass vornehmlich Männer, das ist natürlich auch so, dass Frauen Machtmissbrauch betreiben, aber dass der Blick einfach gerne mal ins Dekolleté wandert. Immer wieder. Und man sich so denkt, sage ich jetzt eigentlich was oder
und schaffst du es, was zu sagen?
Nee, meistens nicht. Und meistens denke ich dann, ich hätte gerne was gesagt.
So der klassische, drei Minuten später sich darüber ärgern, dass man nichts gesagt hat.
Ja, voll. Also ich bin da gar nicht gefeit. Und ich glaube, das ist etwas, was ich an den Figuren, die ich in letzter Zeit auch so gespielt habe, so mag, dass ich, wenn man so starke Figuren spielt oder stark ist ja auch wieder so ein mittlerweile negativ befleckter Begriff, aber Figuren, die so eigenständig sind und mutig sind, dass ich mir davon voll gerne was übernehmen würde für mein Leben.
Ich würde gleich auf jeden Fall auch nochmal über die Figuren sprechen, aber vielleicht, weil du gerade die Volksbühne genannt hast für diesen Machtmissbrauch-Geschichte. Du bist ja in wahnsinnig vielen unterschiedlichen Welten unterwegs. So, ne? Also wir haben gesagt, so kommerzielles Kino, Sachen, die eher ins Arthausige gehen. Du warst an der Volksbühne, hast da 2 Jahre gespielt. Gibt es denn in diesen unterschiedlichen Bereichen, hast du da das Gefühl, dass da Unterschiede darin bestehen, wie man miteinander umgeht, also dass beispielsweise im Theater noch mehr diese alttradierten Machtstrukturen herrschen als, weiß ich nicht, bei einer Produktion wie Chantal?
Ja, ich glaube, es kommt halt auch natürlich immer darauf an, wo du stehst. Ob du ganz am Anfang deiner Karriere stehst oder schon irgendwie jemand bist, die sich traut, was zu sagen, auch auf die Gefahr hin, dass sie jetzt vielleicht nicht für die nächste Rolle besetzt werden könnte. Mhm. Und das ist eben das Ungerechte, dass gerade ans Theater viele junge Leute kommen, die sehr abhängig davon sind, eben zu arbeiten, irgendwie Fuß zu fassen. Und dass da ein großes Klima der Angst, glaube ich, herrscht. Und dass da viele Leute involviert sind, die mit ihren Jobs eben daran hängen und deshalb nichts sagen und Sachen und bei Sachen weggucken. Das ist nochmal ein bisschen anders, habe ich schon das Gefühl. Ja. Kannst du nochmal die Frage wiederholen?
Die Frage war im Prinzip, ob es je nachdem, an welchen Orten du unterwegs bist, um beruflich tätig zu sein, also Theater, dann eher arthausiges Kino, sag ich mal, da am Set oder dieses eher, nennt es mal Mainstream-Kino, ob es sozusagen in diesen bisschen unterschiedlichen Welten auch Unterschiede gibt, wie man miteinander umgeht. Also dass die einen, weiß ich nicht, schon fortschrittlicher sind als die anderen oder ob das nicht unbedingt eine Frage ist von Ort, sondern einfach nur von einzelnen Menschen.
Absolut,
so, ne?
Voll, kommt immer auf die Menschlichkeit an, es kommt immer auf die Menschen an, denen du begegnest. Aber ich glaube, ein Filmset, weil da einfach, da kommt man halt temporär für kurz zusammen und da kommen Leute aus allen möglichen Lebensbereichen zusammen. Du kannst im Film viel einfacher Fuß fassen als im Theater, würde ich jetzt mal behaupten. Das mag ich auch so am Film. Na, als Quereinsteiger, du kannst irgendwie sagen, ich arbeite in einer Bar und jetzt höre ich aber von einem Freund, wir brauchen hier irgendwie noch einen Runner oder eine Runnerin oder wie auch immer. Und da rutscht man so rein. Da kommen eben ganz unterschiedliche Menschen zusammen. Das ist ein ganz, ganz bunter Haufen. Und im Theater braucht man, glaube ich, schon einen anderen Zugang. Es ist ja auch einfach sehr speziell.
Es ist das elitärer?
Ja, ist das schon, Punkt? Naja, verkopfter einfach vielleicht auch so. Elitärer auch, weil es einen anderen intellektuellen Anspruch vielleicht hat. Mhm. Ich finde aber, es gibt ja auch sehr, sehr intellektuelle Filmproduktionen. Es ist immer schwierig, das so zu benennen, aber es ist schon, glaube ich, schwieriger ins Theater zu kommen, allein auch als Schauspielerin beispielsweise. Ist deine Ausbildung, glaube ich, schon wichtiger. Das ist schwieriger als
ja
der Quereinstieg.
Keine klassische.
Nee, ich habe keine gemacht, aber ich hatte auch immer Angst davor, dass ich deshalb nicht ans Theater kann. So, ich dachte immer, ich genüge nicht. Oder als ich dann angefangen habe, Theater zu spielen, dachte ich immer, mir muss jetzt jemand hier zeigen, wie das geht, wie das richtig, richtig geht. Bis mir dann Mario Schötz, ein Regisseur, und Marte Meinhold in der letzten Produktion, habe ich so richtig gemerkt, krass, ich muss mich hier gerade nicht mehr beweisen, sondern er hat mir so meinen eigenen Zugang zurückgegeben, dass ich aus mir herausschöpfe und so, wie ich die Sachen eben betrachte, dass das meine Qualität ist und dass ich nicht denken muss, ich muss hier irgendetwas entsprechen. Genau, aber dann nochmal zu den Strukturen zurück. Film ist, glaube ich, einfach nochmal anders divers, nochmal anders aufgestellt mit Leuten, die da arbeiten. Und ich glaube, deshalb gucken vielleicht da auch nochmal Leute extremer hin, wobei beim Theater die Abhängigkeiten noch mal extremer sind und wo deshalb vielleicht noch mal mehr weggeguckt wird, um das mal so zu versuchen zusammenzufassen.
Ich glaube, ein Set, was ja sozusagen zumindest in der, wie Sie es nach außen dargestellt haben, was so Wunderland in der Produktion war, war immer Barbie. Ich habe nur immer diese pinke Welt gesehen von Greta Gerwig, wo irgendwie gefühlt, so wie sie es dargestellt haben, alle singend und tanzend ankamen und singend und tanzend das Set wieder verlassen haben. Da dachte ich, das muss die perfekte Produktionswelt gewesen sein.
Das gibt's auch. Ich habe mittlerweile auch meine Filmfamilien. Mhm. Und ich möchte mich mit Menschen umgeben, mit denen ich eine gute Zeit habe, die mich glücklich machen, die mich inspirieren. Und ich funktioniere überhaupt nicht unter Druck. Gar nicht. Ich gehe dann ein wie eine Mimose. Also ich muss total geliebt werden, um zur Höchstleistung aufzulaufen. Ich fühle mich auch nicht wohl. Ich bin manchmal auch so, ja, ich muss mich extrem sicher fühlen.
Und wie kriegst du diese Sicherheit? Also indem dir die Leute dann sagen, hey Jella, du schaffst das, reicht das schon? Oder wo und wie findest du diese Sicherheit?
Nein, das ist ja einfach in der Auseinandersetzung schon davor. Man merkt ja im Gespräch, wie ernst genommen man wird, ob man die gleiche Denk- und Sprechweise hat oder wenn man sie eben nicht hat, ob man sich trotzdem finden kann und wie man sich findet. Das ist eine Art von, wie man sich in die Augen guckt und eine Art von Respekt, mit der man sich begegnet und auch seiner Umwelt. Also bringt mir überhaupt nichts, wenn du als Regisseur, Regisseurin zu mir nett bist, aber dann nach unten austrittst. Das finde ich furchtbar, weil ich differenziere überhaupt nicht, ob da jetzt eine Beleuchterin oder ein Beleuchter mit mir Mittag isst oder eben Kamerafrau oder Kameramann. Man ist ein Team. Und da bin ich glücklich, hänge gerne mit allen ab. Also da bin ich, ja, also verstehe ich einfach nicht.
Wie viele Leute sind denn so einem Team, wenn wir jetzt über Chantal sprechen und dann nochmal drauf zurückkommen, wie viele Leute sind da in so einem Team?
Das war schon eine große Produktion. Also ich glaube, es war ja auch eine der teuersten Produktionen, die jemals in Deutschland stattgefunden
haben. Weißt du, wie teuer das war?
Ich weiß es. Ich würde jetzt lügen, aber ich lüge manchmal einfach auch in Gesprächen, wenn ich...
Wie oft hast du in diesem Gespräch schon gelogen, nur damit wir es einloggen können?
Nein. In diesem Gespräch war ich, glaube ich, ehrlich, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren, ehrlich gesagt, weil dieses Umfeld, weil hier wahnsinnig viel passiert in der S-Bahn und ich auch ein Mensch bin. Ich bin gerne ganz leise in der S-Bahn und empfinde das als extrem störend, wenn andere Leute laut sprechen. Und deshalb ist es für mich tatsächlich sehr schwer, mich zu konzentrieren. Deshalb musste ich auch häufiger schon nachfragen oder habe längere Pausen, ehrlich gesagt, gemacht, weil es gerade echt hart für mich ist.
Wir können ja einfach mal so für 10 Sekunden Entspannung einfach mal rausgucken oder gucken, was passiert. Ja, vielleicht ist das ja einfach zum... wir sind jetzt Westend und es sind überall...
Es ist sehr grau.
Gebäude und es ist grau. Es ist nicht
Schienen,
so richtig.
Gleisen, Autobahn verläuft neben uns. Guck mal, die AWOS. Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, das ist die AWOS. Ich weiß es gar nicht, aber wahrscheinlich schon. Oder ist das nicht die Stadtautobahn?
Mutmaßlich, würde ich behaupten.
Ja. Ich habe ganz, ganz viel Halbwissen. Also deshalb finde ich es auch manchmal schwer, mich zu gewissen Sachen zu äußern oder dann verstricke ich mich. Ich habe, glaube ich, eine emotionale Haltung zu vielen Sachen, kann die aber oft gar nicht richtig eingießen in eine Sprache. Und da komme ich dann in Schwierigkeiten, dass man sagt, man würde gerne Sachen sagen, aber die Emotionalität versperrt einem das so ein bisschen.
Was ist denn das letzte Thema, was dich emotional bewegt hat, wozu du vielleicht gerne was sagen würdest?
Ja,
und wir nehmen uns einfach die nächsten 5 Minuten das.
Ich habe vorgestern Abend erfahren, dass René Polisch, der Intendant der Volksbühne, verstorben ist. Und das macht mich wirklich, da tut mir wirklich das Herz weh, weil ich das als ganz großen Verlust für die ganze Theaterlandschaft empfinde. Und auch weiß, wie sehr der geliebt und geschätzt worden ist.
Ich glaube, die ganze Kulturbranche in Berlin hat getrauert.
Ja,
ne?
Und ich glaube, bewegt mich richtig.
Hattest du mit ihm viel zu tun in deiner Zeit als Volksbühne?
Oder? Nee, wir sind ja, also ich war in der Zwischenzeit da.
Also vor ihm.
Ja, genau. Aber ich bin natürlich auch mit seinen Werken irgendwie, durch seine Werke, durch seine Arbeit geprägt und kenne viele Leute, die mit ihm gearbeitet haben und immer nur geschwärmt haben und auch mal gesprochen, aber ja, das finde ich sehr, sehr, sehr schmerzlich. Ich war auch sehr geschockt über den Tod von Nawalny, aber auch da ist es wieder so, dass da kommen so viele Sachen zusammen, die ich einfach nicht 100% weiß oder wo ich es ist alles so komplex, wo es mir dann auch irgendwie schwerfällt, mich zu äußern. Oder vielleicht muss ich mich auch gar nicht äußern, aber das sind Sachen, das sind Einschläge, die finde ich krass, was gerade alles so passiert. Aber ich hatte heute Morgen auch ein Gespräch darüber, ob die Welt jetzt schlimmer ist, als sie war. Aber es war wahrscheinlich so, oder es ist so, dass die Welt schon immer schwierig war. Nur wir haben andere Möglichkeiten, sie zu konsumieren. Und wir sind der viel mehr ausgesetzt. Und deshalb erscheint uns alles viel, viel schlimmer und diese Krisen unserer Zeit, weil wir alles wahrnehmen und weil alles ungefiltert auf uns einprasselt. Und ich glaube, dass man sehr, sehr überfordert ist. Aber, um jetzt nochmal einen Bogen zu schlagen, ich habe mir nämlich auch was vorgenommen. Entschuldigung, jetzt laber ich dich
gut
hier so. Zeige gerade ein Flaberflash. Ich habe mir so überlegt, dass ich mich so freue auf diesen Chantal-Film, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass der gerade in die Zeit fällt, in der wir es so gebrauchen können, mal wieder zu lachen und mal wieder fortgetragen zu werden. Ich habe auf der Berlinale, oh mein Gott, so ein Laberflash, habe ich Josef Haar dazu geguckt beim Sprechen. Andrea lässt sich scheiden und ich fand den so angenehm. Er war einfach freundlich und witzig und ich habe gedacht, ach, ich finde es so erfrischend und das möchte ich gerne den Menschen mitgeben. Ich möchte gerne was Positives in diese Zeit setzen. Etwas Freundliches, etwas Fröhliches, etwas, was Leute zusammenbringt.
Das heißt, wir brauchen eigentlich in diesen Krisenzeiten mehr Chantals.
Ja, Je mehr Chantal zum Märchenland.
Ja. Diese ganze Märchengeschichte, du hast vorhin gesagt, du hast keine Märchen damals so gelesen, ne? Aber ist es was, was du glaubst, was auch dann so ein bisschen dieses Abtauchen in diese Märchenwelt, das ist, was irgendwie die gute Laune bringt?
Total, es muss ja gar kein Märchen sein, aber einfach die Geschichte, wie die erzählt ist, es macht so Spaß. In dem Fall ist es so, dass es toll ist, dass es ein Märchen ist. Es gibt wirklich opulente Kostüme. Die Kostümbildnerin Esther Walz hat wirklich, also ich komme einfach nur in Schwärmen. Die Kostüme sind zum Niederknien. Alles wurde selbst entworfen, selbst angefertigt. Das war wirklich, wir haben in den Studios in Penzing gedreht. Das ist eine ehemalige Bundeswehrkaserne. Und die, glaube ich auch, schon wieder Halbwissen, ne? Ich,
okay, vielleicht will ich vermuten
auch. Es könnte auch ganz anders sein alles. Aber da gibt es halt eben so große Hangarhallen und die wurden als Studio umfunktioniert.
Und nur für diesen Film?
Nein, ja, schon. Doch, nur für diesen Film. Nur für diesen Film. Ja, das ist ein Mysterium. Der Mythos wird erschaffen. Nein, also, und da gab es eben wie so eine riesige Fabriketage mit einer Fensterfront, wo die Schneiderinnen gearbeitet haben und wo die Kostüme anprobiert worden sind. Und wenn ich da durchgegangen bin, dann dachte ich mir immer, boah, in was für eine Welt darf ich hier eintauchen? In was für einer Welt darf ich hier spielen? Das ist, war ganz bezaubernd.
Gibt's ein Happy End in dem Film?
Ja, das musst du dir natürlich anschauen.
Glaubst du an Happy Ends im echten Leben? Hat jeder sein eigenes Happy End?
Na, warum denn nicht? Ja, ich glaube schon. Also ich habe, glaube ich, schon einen sehr positiven Blick auf die Welt. Ich habe auch, glaube ich, wirklich die Fähigkeit, sehr glücklich zu sein. Das muss man ja auch einfach sagen, dass manche Menschen das nicht so haben. Oder ich glaube, ich habe das durch die bedingungslose Liebe meiner Familie, meiner Eltern, meiner Großeltern, meiner Schwester, meiner Freunde so mitbekommen, dass ich so, ja, so wachsen durfte und so gesund geliebt worden bin, dass ich glaube, dass alles am Ende gut wird. Und ich bin auch wirklich davon überzeugt, dass man mit Liebe und mit Zuversicht und Gelassenheit und Verständnis extrem viel bewirkt.
Glaubst du, man kann glücklich sein lernen?
Wenn
du
sagst, ich kann das ganz gut so. Ja, weiß ich nicht. Also, es ist ich glaube schon. Ich glaube, man kann, wenn man sich auch Mühe gibt und versucht, die kleinen Sachen wertzuschätzen und bescheiden zu sein. Ich glaube schon, dass das etwas ist, was man lernen kann. Aber auf der anderen Seite, es gibt immer so viele Seiten. Es gibt natürlich auch Schicksale, die sind so grauenvoll, wo man sich denkt, oh, man ist irgendwie gebrandmarkt. Aber auch da, ich glaube, durch die Menschheitsgeschichte zieht sich wirklich, dass Leute durch die schwierigsten Phasen ihres Lebens mit Humor gehen. Und dass das etwas ist, was uns alle vereint. Und selbst in der finstersten Nacht findet man irgendwo ein Licht. Vielleicht, um mal hier ganz kitschig zu werden.
Oh Gott, das wäre jetzt fast schon ein gutes Schlusswort. Aber wir fahren noch weiter. Worüber hast du dich zuletzt gefreut?
Heute Morgen habe ich ein Brot gebacken. Also gestern Abend eigentlich.
Mhm. So ein Sauerteigbrot mit so einem, was lebt?
Nein. Ganz banal, einfach nur eine glutenfreie Backmischung. Mhm. Aber das habe ich dann heute Morgen mit meiner Presseagentin und meinem Maskenbildner gefrühstückt. Und das hat denen gut geschmeckt. Und ich habe Croissants gekauft. Bin noch vor der Maskenzeit zum Bäcker gegangen und habe gesagt, ihr müsst sie jetzt essen, sonst bin ich schwer enttäuscht. Und dann haben wir zusammen gefrühstückt. Und das fand ich schön.
Das ist eigentlich nicht so doll eine Frühaufsteherin, ne?
Ich versuche es aber zu lernen. Ich will so gerne sein. Ich wäre so gerne. Ich hasse aber aufstehen.
Wann bist du heute Morgen? Wann hat der Wecker geklingelt, wenn du noch Brot gebacken hast?
7:30 Uhr. War schon lang. Und gestern haben wir ganz lange gedreht. Und ich war sehr erfroren.
Was hast du gestern gedreht?
Darf ich noch nicht verraten. Hey.
Ist es ein neuer Film? Ist es eine Serie, die bald wieder zu sehen sein wird?
Es ist ein künstlerisches Projekt.
Okay.
Ein kommerzielles künstlerisches Projekt.
Ein kommerzielles künstlerisches Projekt, was noch dieses Jahr auf die Leinwand irgendwo gebracht wird. Okay, aber du kannst noch gar nichts dazu sagen.
Nein, aber vielleicht wirst du auch lachen, wenn du es dann siehst. Vielleicht war es auch schon wieder eine Lüge.
Das ist die erste Lügenrunde Berlin. Nein, wir bleiben ganz ernsthaft. Aber vielleicht reden wir noch mal über Berlin. Du hast mal gesagt, du bist Berlin-Ultra, ne? Bist du das immer noch und was genau bedeutet das? Wenn wir jetzt hier schon so diese Berlin-Runde drehen. Wir gucken viel zu wenig aus dem Fenster. Aber
ja, weil wir so viel reden. ADHS, da steht's. Ich liebe Berlin. Ich bin hier einfach groß geworden. Ich liebe Berlin. Ich liebe die Menschen. Ich liebe die Stadt. Ich liebe das Stadtbild. Ich habe einen ganz interessanten Kurzfilm auf der Berlinale gesehen, wo es um Graffiti ging. Und wer eigentlich sagt, was Kunst ist. Mhm. Und wie man eine Stadt liest. Und hier zum Beispiel, da, wenn man da rauskommt, diese Bank, die da
komplett kaputt im Gebüsch liegt, umrandet von Müll.
Ja, irgendwie finde ich, sieht das gut aus. Aber ich finde auch...
Also hier sieht es wirklich, nur um alle mitzunehmen, hier sieht es wirklich dreckig aus.
Ja,
ne?
Okay, hier sieht es echt scheiße. Hier könnte es auch, das könnte auch Duisburg sein oder sowas. Aber ich bin hier so verwurzelt und wenn ich hier durch die Stadt laufe, ich fühle mich einfach sicher und aufgehoben und finde es extrem bedauerlich, dass irgendwie von der Politik so viele Verfehlungen begangen werden und man nicht versucht, Berlin so zu erhalten auch zum Teil, wie es ist. Also dass so Sachen wie die Kufri-Brache, so Stadtbilder, die Berlin so ausmachen, wofür Leute auch herkommen. Also es ist jetzt auch schon eine alte Kamelle, aber trotzdem, da traue ich immer noch hinterher, dass da irgendwie komische neue Gebäude hingepflanzt werden. Wobei ich natürlich auch die Debatte verstehe, dass in Berlin Wohnungsknappheit herrscht. Ach, es ist alles ganz schön kompliziert.
Tempelhofer Feld bebauen, da sind wir ja vorhin gestartet. Das ist ja die große Debatte, die auch politisch jetzt wieder aufgetischt wird.
Ja, bin ich dagegen. Also finde ich, sollte man wirklich als die Freifläche, als kulturelles Erbe, als Begegnungsstätte erhalten.
Wo findest du in Berlin Kunst? Kunst, die du gerne siehst?
Ja, ist ja die Frage, ne? Hier empfinden wir die Graffiti hier zum Beispiel auch als Kunst? Ist das Kunstform? Es kommt immer auf den Blick drauf an.
Und du würdest sagen, Graffitis, egal welche Art, also hier sind jetzt einfach so ein paar Buchstaben, gehören zu Berlin?
Ich glaube, es kommt vor allem darauf an, wie man Dinge liest und aus welcher Perspektive man drauf guckt. Aber ich gehe auch gerne in Fotoausstellungen, ich gehe gerne... Ja, ganz einfach ins CO. Ich möchte jetzt aber gerade auch in die Kafka-Ausstellung im Jüdischen Museum gehen. Ich lese auch oft in Zeitungen über Ausstellungen und sage dann, da möchte ich unbedingt hingehen und schaffe es dann nicht wegen meinem eng gestrickten Terminkalender. Aber bald kommt in die Berlinische Galerie eine Ausstellung über einen Künstler, der gerade so wiederentdeckt wird. Hals heißt der mit Nachnamen. Ich habe den Vornamen vergessen. Könnte aber auch schon wieder eine Lüge sein. Also ich weiß es nicht. Nein, Quatsch. Ja.
Machst du selbst zu Hause Kunst? Außer deine Collagen für deine Protagonistinnen basteln?
Kommt schon wieder darauf an, was man als Kunst bezeichnet. Aber ich schreibe gerne, habe ich aber leider lange nicht mehr geschafft. Aber ich würde auch nicht sagen, dass das Kunst ist. Nein, also.
Was schreibst du?
Ich schreibe mir oft so Sachen von der Seele. Ich glaube auch, dass...
Tagebuchmäßig? Oder?
Ja, ich glaube, dass das extrem hilft. Das kann ich einfach jedem raten, dass es gut tut, Sachen einmal sich so von der Seele zu schreiben, sie dann vielleicht nochmal anzugucken oder vielleicht auch gar nicht. Aber dass man das einmal so als Ventil nutzt. Und ansonsten kann ich gar nicht so richtig darüber reden, was ich schreibe, weil das ist auch so intim und... Ja.
Es gibt ja einige Schauspieler, Schauspielerinnen, die sozusagen auch die Seite gewechselt haben und dann angefangen haben, entweder Drehbücher zu schreiben oder in die Regie zu gehen. Wäre das aber für dich auch was, wo du drüber nachdenkst und das als Option siehst oder willst du auf jeden Fall vor der Kamera bleiben?
Ich glaube, da wächst man vielleicht auch nach und nach rein. Es ist ja auch so, dass man als Spielende einen Einfluss aufs Drehbuch hat und dadurch lernt... Ich finde es schon extrem entspannt zu überlegen, wie will ich Geschichten erzählen und was will ich eigentlich erzählen. Ich habe aber auch ganz großen Respekt davor, weil Drehbuchschreiben so eine große Kunst ist und Regie führen auch. Also was man da alles berücksichtigen muss, mit welche Kapazitäten man da im Kopf haben muss, um alles abzusegnen, jegliche Kleinigkeit zu bestimmen. Ich weiß gar nicht, ob ich das könnte, aber vielleicht irgendwann. Ja.
Ich glaube, ich habe leider jetzt überhaupt keine Ahnung mehr, wer es gesagt hatte, aber es war, ich glaube, ein Regisseur, der mal gesagt hatte, dass es im Prinzip zwei Sorten von Filmen eigentlich gibt. Die einen, die Thesen aufstellen und die andere Sorte, die einfach nur Fragen aufwirft, die am Ende nicht beantwortet werden.
Da habe ich auch letztens gehört, dass es Thesenfilme, wer war das denn? Ich kann mich auch an sowas erinnern.
Ich glaube, es war ein Tagesspiegel-Interview, aber ich weiß es leider gerade auch nicht mehr genau.
Aber war das zu Berlinale? War das jetzt letztens erst?
Nee, ich glaube, es ist schon länger her gewesen.
Ich versuche mich gerade daran zu erinnern, weil ich auch irgendwas gehört habe, aber jetzt auch gerade nicht mehr drauf komme.
Aber würdest du sagen, das trifft es so im Kern auch aus der Erfahrung der Filme, die du gemacht hast, dass man das so grob einteilen kann?
Ach, im besten Fall ist es doch immer eine Mischung. Mhm. Aber ich saß jetzt da noch nicht und habe einen Film geguckt und gedacht, so, das ist jetzt hier der klassische Thesenfilm und das ist der klassische, ich stelle Fragen.
Es ist wahrscheinlich eher was Unterschwelliges, oder?
Ja, wahrscheinlich. Kann schon sein. Kann ich dir aber ehrlich gesagt gerade gar nicht drauf antworten.
Ist Chantal ein Thesen- oder ein Fragenfilm?
Nichts von beiden, glaube ich.
Aber es hat ja schon jeder Film am Ende auch immer irgendeine Botschaft, oder? Es gibt ja, nicht Filme, die einfach nur sagen, ich will unterhalten, fertig, bums.
Ja, also manchmal ist die Botschaft so ein bisschen reingepresst. Mhm. Aber nee, auf jeden Fall hat er eine Botschaft. Aber ist es deswegen eine These?
Was ist die Botschaft von Chantal? Vielleicht ohne These gefragt.
Ich darf das leider noch gar nicht allzu viel verraten, aber es geht extrem darum, sich zu hinterfragen, über sich hinauszuwachsen, die Dinge zu begreifen, die einem wirklich wichtig sind. Also, das ist jetzt auch vielleicht alles, hört sich erstmal platt an, aber man geht mit der Figur total mit, weil man kennt sie und sie wächst und sie entwickelt sich weiter. Und das ist etwas, glaube ich, was einen auch rührt. Und ich glaube, was den großen Spaß oder die Freude daran macht, ist, dass man die Figur hat, die man mag und mit der man sich verbindet. Und ich war auf der Berlinale in 11 Kurzfilmen über Fußball und habe dann wieder so gemerkt, krass, die Filme einfach in den Menschen mitmachen, die ich witzig finde oder die mich berühren, die bleiben mir in Erinnerung. Und die Filme, die jetzt hier sehr ein bisschen so verkünstelt, so sehr verkopft, vielleicht die klassischen Thesenfilme, ich weiß es nicht. In dem Fall waren schon auch experimentelle Sachen dabei, war spannend. Mhm. Aber das, woran ich mich erinnere oder was mir am Herzen geblieben ist, sind die Menschen, die witzig waren und mit denen ich mich identifiziere.
Was bei dieser Chantal-Geschichte interessant ist, ich habe irgendwo gelesen gehabt, tatsächlich wird es ja mittlerweile genutzt als Fuck You Goethe generell als Unterrichtsmaterial für Lehramtsstudierende, um sie so ein bisschen auf die Schulwelt auch mit vorzubereiten.
Als Warnung oder was?
Nee, ich glaube gar nicht so sehr als Warnung, sondern als diesen Punkt zu sagen, wie geht man irgendwie mit Unterschiedlichkeiten in der Klasse rum, weil ich glaube, das war auch so ein bisschen die These von dem Professor, der das mit als Unterrichtsmaterial nutzt, dass er sagt, diese Chantal hat ja auch für wahnsinnig viele Schülerinnen und Schüler so einen Identifikationsmoment, wo die sagen, hey, ich rede vielleicht wie Chantal oder ich bin so ein bisschen wie Chantal, aber das ist eine Heldin, so, ne? Das ist ja auch ein Punkt, es gibt ja viele Chantals wahrscheinlich überall in ganz Deutschland, die sagen auch, hey, da sehe ich mich drin und die hat irgendwie Power und Wumms. Also es hat ja wahrscheinlich auch so einen Identifikationsmoment.
Ich glaube, in dem Moment, wo halt viele junge Menschen mit ganz klopfenden Herzen vor mir stehen und sagen, wie toll sie das finden. Also die Figur oder auch zu mir kommen und sagen, ah, du hast so toll gespielt und die ist so witzig. Ich glaube, da sehe ich das vielleicht. Aber dass jetzt Leute zu mir gekommen sind, die gesagt haben, ey, du bist so wie wir in dem Film oder die Figur ist so wie wir, das ist mir jetzt noch nicht passiert. Aber ich glaube schon, dass sich Leute damit identifizieren können, auf jeden Fall.
Wie würde Chantal auf Berlin blicken? Würde die hier mit der Ringbahn rumfahren?
Ja klar, hätte ja kein Geld, sich irgendwie für ein Taxi oder Fahrrad fahren, würde sie vielleicht auch machen, aber Chantal fährt S-Bahn, ganz
und
klar.
Wo würde sie in Berlin abhängen? Was wäre so der klassische...
Cotti.
Cotti?
Ja, auf jeden Fall Cotti.
Und was wäre so der klassische Berlin-Tag, was sie da dann machen würde?
Sie würde erstmal lange ausschlafen mit Zeynep. Dann würden sie zu Semitici gehen, am Cotti und frühstücken gehen. Ich glaube, dann würden sie Nägel machen und Wimpern machen gehen. Und dann, jetzt müssen wir hier aussteigen. Dann würden sie in die Kreuzberger Kinderarche gehen, weil da hängt Chantal gerne ab. Und abends geht's auf die Piste, wird Party gemacht.
Und würdest du als Jella Hase so einen Chantal-Tag ebenso genießen können oder würde der komplett anders aussehen?
Ja, der ist eigentlich gar nicht... Da hätte ich ehrlich gesagt mal total Bock drauf auf so einen Chantal-Tag.
Aber du hast keine Zeit dafür,
ich
oder?
Ich habe keine Zeit, aber bald habe ich Zeit.
Und was machst du mit deiner Auszeit, die bald kommt? Bist du wieder auf Reisen, oder?
Ich versuche mir nicht zu viel vorzunehmen.
ich möchte gerne mit meinen Freunden verreisen. Mit meiner besten Freundin würde ich gerne mal wegfahren. Ich möchte mit meinen Eltern wieder wegfahren. Das haben wir vor 2 Jahren gemacht. Da haben wir meinen ehemaligen Fußballtrainer besucht in Österreich. Da haben wir so eine richtige Familientour gemacht. Es war richtig schön, alle zusammen im Auto. Aber gar nicht zu weit weg. Einfach vielleicht auch mal einen Sommer in Berlin.
Sommer in Berlin ist auf jeden Fall angesichts der grauen Tage, die wir jetzt hier gerade haben, ein hoffnungsvoller Moment.
Du zitterst auch, oder?
Ja, es ist total kalt.
Es ist so arschkalt.
Frühling. Am Wochenende war Frühling und heute ist einfach wieder Winter.
Aber gestern,
das ist ja
auch schon.
Dieses Klassische, dass man immer sagt, Berlin hat so 3 bis 7 Winter und zwischendrin kommt immer noch mal eine Unterbrechung, wo man denkt, der ist vorbei und dann kommt er doch wieder.
Ja.
Jela, wir sind angekommen. Vielleicht noch als letzte Frage, weil diese Folge ausgestrahlt wird, kurz vor den Oscars tatsächlich.
Ja.
Einmal dein Voting, Barbie oder Oppenheimer? Oder ist es doch Poor Things insgesamt damit der beste Film?
Also, was ich denke, was gewinnen wird oder was ich will, dass
gewinnen? Na, was
gewinnen?
Du willst natürlich.
Ich fände es schon geil, wenn Barbie Oppenheimer abzieht.
Ja?
Ja. Ja, klar, aber Poor Things ist ja auch ein super Kandidat.
Das heißt aber, du bist Team Barbie insgesamt.
Ja.
Wie würde diese
Wobei man natürlich sich auch wieder über Barbie streiten könnte, ne? Aber ja. jetzt wir müssen jetzt hier
wir müssen
Schluss
vielleicht
machen.
Als allerletzter Punkt, es gab ja bei Barbie diesen großen Monolog, America Ferrera, über Feminismus. Wie würde dieser Dialog von Chantal geführt werden? Würde die so einen Empowerment-Monolog auch führen?
Ja, dafür müsst ihr alle in die Kinos gehen, um Chantals Empowerment-Monolog zu gucken. Ich verrate nämlich nicht zu viel, aber ich verrate so viel, dass es ihn gibt.
In diesem Sinne, danke für diese Runde Berlin. Wir sagen tschüss. Das war eine Runde Berlin mit Jela Haase.
Tschüss, viel Spaß, schönen Tag euch. Seid glücklich, zufrieden und munter.
Amen.
Amen. Amen. No, nee, Gott hat damit nichts zu tun.
Okay.
Tschüss.
Eine Runde Berlin, der Ringbahn-Podcast vom Tagesspiegel Checkpoint.
Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber.
Und ich heiße Katja Füchsel.
Es geht um Körperverletzung, um Entführung, aber auch um Mord und Totschlag. 77 Jahre lang hat sich ein Justizbediensteter aus Berlin nie was zu Schulden kommen lassen, bis er nach fast 40 Jahren glücklicher Ehe seiner 78 Jahre alten Frau ein Kissen aufs Gesicht drückt und sie tötet.
Wir werden heute die Frage klären, was es für Folgen hat, wenn man einen Polizeibeamten in aller Öffentlichkeit bedroht mit Sätzen wie "Ich schwöre, ich fick dein Leben".
Es geht um den Prozess gegen den sogenannten Clanchef Arafat Abou-Chaker und 3 seiner Brüder.
Unsere nächste Folge, da ist alles ganz anders, als es zunächst scheint.
Hört rein bei Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Abonniert Tatort Berlin jetzt, um keine Folge zu verpassen.